Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas
und Sebastian.
Sebastian.
Ja.
Schön, dich zu sehen. Ich habe gleich mal eine Frage an dich. Und zwar würde mich interessieren, ob du denn den Glauben an die Menschheit genauso wiedergefunden hast wie ich, nachdem du, vielleicht wie ich, die Mondfahrt oder die Mondumrundung der Artemis II-Mission beobachtet und verfolgt hast. Also, ich weiß nicht, die erste Frage, hast du das gemacht und geht es dir nicht auch so, dass noch nicht alles verloren ist?
Jetzt muss ich sagen, als du die Frage angefangen hast, habe ich gedacht, du fragst mich, was ich von der Abwahl von Viktor Orban halte.
Ach so.
Ob ich den Glauben an die Menschheit wiedergefunden habe. Aber okay. Also habe ich mitverfolgt, jedenfalls am Rande. Und so wie ich es mitverfolgt habe, hat es mich auch echt fasziniert, so wie mich das Weltall immer fasziniert. Mhm. Und ich habe mir dann, ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ich habe mir dazu irgendeine Doku angeguckt, zu dem ganzen Kontext, wir fahren zum Mond und so weiter.
Ja.
Und da sprach ein ehemaliger Astronaut und der hat was gesagt, was ich total faszinierend fand und das finde ich eine gute Antwort auf deine Frage. Der sprach nämlich davon, dass alle Astronauten, die mal irgendwie so weit draußen waren und dann den Blick auf die Erde geworfen haben, dass die alle zurückgekommen wären und gesagt hätten, von da oben sieht man gar keine Grenzen. Und seine Schlussfolgerung war, dass dass die Raumfahrt vielleicht im Sinne gewisser Einstellungen zu bestimmten Dingen uns vorwärts bringen kann. Und seine noch weitere Schlussfolgerung war, dass egal wie viel Geld es kostet, das deswegen schon wert sei.
Ja, und das ist schön.
Wenn das stimmt, was er sagt, dann könnte ich deine Frage vielleicht tatsächlich mit Ja beantworten. Also ich habe den Glauben an die Menschheit hier gefunden, weil jetzt wie viel waren es? Vier? Nee, fünf? Ich weiß gar nicht.
Vier.
Weil vier Menschen jetzt wieder dieses Erlebnis hatten und hoffentlich die entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen haben, als sie wieder zurückkamen.
Ja, und die weiterverbreiten. Das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr schönen Satz. Und ich glaube, das drückt in a nutshell wirklich aus, also müssen einen Aspekt dessen oder des Grundes, warum auch ich irgendwie wieder ein gutes Gefühl habe.
Ja.
Und das ist so witzig, ich habe das auch so ein bisschen verfolgt, zum Teil teilweise auch den Livestream da über die NASA-App und dergleichen. Und was man ja oft hört von diesen Raumfahrenden, ist dann, dass sie genau sowas sagen, wie du jetzt gesagt hast. In dem Fall habe ich gehört, dass sie sagen, die Erde ist in diesem riesigen schwarzen Nichts wie so ein Rettungsschiff und irgendwie sowas ganz Besonderes. Und da ist mir irgendwie nochmal klar, oder nicht nochmal klar geworden, aber ich fand es eine schöne ein schönes Bild dafür, einen schönen Ausdruck dafür, dass wir doch wirklich was Besonderes haben und eigentlich total bescheuert sind, wenn wir die Erde so ramponieren.
Ja.
Und ich glaube, sozusagen, das ist das eine inhaltlich und glaube ich, dass da vier Leute waren, die offensichtlich eine gute Zeit hatten, so wirkte das.
Ja.
Auch zusammen gut harmonierten.
Ja.
Und es geschafft haben, dass die Menschheit da zuschaut, mitfiebert.
Ja,
und die waren ja auch USA und Kanada und mitfiebern und das aber sozusagen auf Hightech beruht. Ja. Was irgendwie uns nach vorne bringt oder was irgendwie auf Wissenschaft beruht und Technik und so, wo man ja, wenn man jetzt, du hast Ungarn genannt, auf Länder wie Ungarn und andere guckt, wo man eher irgendwie zurückschreitet in der Zeit, dann war das so ein wow, also es gibt irgendwie doch noch so ein irgendwie eine Zukunft.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich ja auch total faszinierend finde, also wenn man so an Film und Fernsehen denkt und die Darstellung von Raumfahrern, sei es jetzt in Science Fiction, aber auch vielleicht in realistischeren Darstellungen, dann sind das ja immer so die harten Typen, ne, die irgendwie, keine Ahnung, ne, denen kann nichts was und die fliegen dann da ins Weltall und so und erleben Abenteuer. Und was ja aber auch von denen gesagt, weil die ja wirklich auf engstem Raum diese ganze Zeit lang zusammen waren, dass eigentlich ein wesentliches Kriterium ist, um daran überhaupt teilnehmen zu können, Empathie zu haben, ne? Sich in die anderen einfühlen zu können, die Bedürfnisse wahrnehmen zu können, um dann, damit es überhaupt gut geht auf diesen, ich weiß nicht, 5,5 Quadratmetern oder was sie da hatten, ja,
ja.
Über die Zeit. Das fand ich eigentlich auch ganz faszinierend. Ja,
also, ja, interessant. Ja, stimmt. Guter Punkt. Ich hatte bei der Enge der Kapsel immer gedacht, oh mein Gott.
Ja, das, für mich wäre das auch nichts.
Ich hatte immer so diese ISS, die International Space Station im Kopf, wo die ja schon so ein bisschen rumfliegen dann immer und so, aber das war ja wirklich nur das...
Da gab es so einen Kapsel, Vergleich.
Was man sah.
Genau, da gab es so einen Vergleich. Die ISS ist ungefähr so groß in den Maximalausmaßen wie ein Fußballfeld. Mhm. Und diese Kapsel ist so groß wie ein Fußballtor.
Ach krass. Ja, genau.
Da sieht man dann. Und wenn man sich jetzt überlegt, die Fläche von einem Fußballtor, da sind irgendwie 4 Menschen auf dieser Fläche. Ja. Über so eine Zeit, ist das schon krass, oder? Also ich fand das...
Total.
Ja.
Total. Und insofern hast du völlig recht, das setzt natürlich gewisse menschliche Fähigkeiten, sowas wie Empathie und Eingehen und Rücksichten so voraus. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Teil. Die haben sich eben trotz dieser Enge oder vielleicht eben wegen ihrer Fähigkeiten, Empathie und dergleichen gut verstanden. Und irgendwie ist das vielleicht auch so ein schönes Zeichen oder schön zu sehen, dass sich eine Gruppe an Menschen aus verschiedenen Ländern einfach irgendwie auch gut verstehen kann. Also das irgendwie ist das war so ein Symbol und ich habe es auf Social Media irgendwo gelesen, wie jemand geschrieben hat, also wie schön, dass ich sowas nochmal erleben darf oder so. Und da dachte ich, ja genau, das irgendwie ist es, hat es sowas Einigendes oder und insofern sind wir da. Irgendwie gehen wir mit gutem Gefühl in die nächste Mondmission. Und du hast vorher, das wollte ich noch fragen, Sebastian, du hast vorher gesagt, Weltall fasziniert dich immer schon oder immer. Was heißt das?
Ich kann das gar nicht so. Das hat an sich irgendwie was wirkt, da hat es wirkt das faszinierend auf mich. So diese Weite und was ist da draußen und worin bewegen wir uns auf der Erde und wo kommen wir vielleicht hin und was gibt's da vielleicht noch, ne? Und einfach total, das fand ich schon immer spannend, ohne jetzt da in irgendeiner Form irgendein Experte zu sein. Es hat einfach so eine faszinierende Kraft auf mich, ganz generell.
Ich verstehe dich so gut. Mir geht es exakt ähnlich. Ich bin auch eben gar kein Experte oder hätte jetzt alle Bücher gelesen über das Weltall und wüsste da Zeug gar nicht. Aber so diese kindliche Faszination, das geht mir exakt gleich. Und ich weiß, dass ich als Kind immer mit so auf dem Balkon bei uns stand, bei Vollmond oder wenn man den Mond halt gut sah, mit dem Fernglas und habe mir diese Mondkrater und Zeugs halt so gut es da ging, mit einem Fernglas halt angeschaut. Und diese Faszination sozusagen, die ist immer noch da. Also Wahnsinn. Und deswegen habe ich das also ein bisschen verfolgt, weil ich denke, cool, die sehen eine Seite des Mondes, die haben wir noch nie gesehen, die hat noch nie irgendjemand gesehen und irgendwie hat das was. Ja. Also ich kann die gut verstehen, ohne es beschreiben zu können.
Außer die Nazi-Kolonie auf der Rückseite des Mondes. Ne? Aber das
stimmt.
Naja, aber das ist das behandeln wir in einer anderen Folge.
Du, bevor wir zur heutigen Folge kommen, habe ich noch was mitgebracht, was ich irgendwie interessant fand. Wir hatten ja kürzlich schon hier erwähnt und es ging ja durch die Presse, dass Jürgen Habermas gestorben ist.
Ja.
Vor wenigen Wochen. Und jetzt habe ich in der Zeitung vor kurzem gelesen, dass jetzt so überlegt wird, was mit seinem Haus passiert. Er hat am Starnberger See gewohnt, in einer Villa, die auch architektonisch wohl ganz besonders ist. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was macht man damit? Verkauft man es teuer und dann müsste man es aber vielleicht abreißen und die Kinder haben wohl nicht so Interesse dran, da hinzuziehen oder würden es dann auch verkaufen? So war jedenfalls in dem Artikel, wir verlinken den in den Shownotes. Und der Autor des Artikels, der hat den Vorschlag gemacht und das fand ich irgendwie irgendwie spannend. Der Autor heißt Gerhard Matzig, Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Der hat den Vorschlag gemacht, man könnte doch das Haus zu so einer Art Diskursort machen, also öffnen und da sozusagen so einen Demokratieorden machen, was ja zu der Philosophie von Jürgen Habermas passt. Und wie so die Villa Massimo in Rom, die das Gleiche wie eben für Künstler, Kunstschaffende darstellt, so könnte man das am Starnberger See machen. Und ich fand das irgendwie eine ziemlich coole Idee. So, ich weiß gar nicht warum, aber so ein Diskursort, so ein Haus mit einer besonderen Architektur im Erbe von Jürgen Habermas.
Ja.
Finde ich schick irgendwie, oder? Ich weiß nicht, was du dazu denkst.
Das finde ich eine super Idee. Also ich würde jetzt einfach auch mal behaupten, das könnte doch vielleicht sogar in seinem Sinne gewesen sein. Dass man sowas macht und fände ich toll und würde ich mir, wenn das zustande kommt, würde ich mir das dann gerne mal sozusagen angucken. Oder,
ja. Da machen wir einen Dissenspflege-Ausflug dann hin, würde ich sagen.
Das würde ich auch sagen. Da versuchen wir dann eine Sendung dort vor Ort zu machen. Das wäre doch der Hammer, oder?
Das wäre der Hammer, ja. Na. Also, das wäre natürlich total schick.
Ja.
Dissenspflege an dem Ort, wo über Dissenspflegen nachgedacht wurde und wichtige Dinge geschrieben wurde. Ja,
genau. Wahnsinn. Und also, der hinterher jetzt noch der Ort ist, an dem der Dissens gepflegt werden soll, der Diskurs gepflegt werden soll. Ma.
Also neues Life-Goal für die Dissenspflege.
Auf jeden Fall.
Na. Sehr gut. Aber heute machen wir was anderes. Also auch Dissenspflege, aber natürlich, aber zu einem ganz anderen Thema.
Ja. Ja, heute machen wir was anderes. Heute machen wir, ich würde schon fast sagen, mal wieder KI, nee. Wir haben uns ja schon mit KI und Kunst zum Beispiel beschäftigt vor einigen Sendungen, oder ist jetzt schon wieder länger her, ne? Hört und guckt da gerne mal rein. Aber heute wollen wir uns mit KI-Systemen als Experten sozusagen beschäftigen. Ja? KIs werden ja in verschiedenen Formen, zum Beispiel als Chatbots oder alle Welt redet über ChatGPT und ähnliche Systeme, als gewissermaßen Experten herangezogen. Ja? Suchen wir uns Rat, ja? Bei solchen Chatbots. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch sehr viel Kritik daran, gerade wenn die beispielsweise im wissenschaftlichen Kontext eingesetzt werden, ja, dass es in the long run zur Wissensverarmung oder auch zum Verlust bestimmter Kompetenzen führen könnte, was wir da machen und zu welchen Zwecken wir die einsetzen. Und ja, also diesen Themenkomplex, sag ich mal, dem wollen wir uns heute mal widmen.
Ja, zu diesem Thema habe ich einen Fall mitgebracht, Sebastian, der vielleicht gut illustriert gewisses Unbehagen, was mit der Benutzung von KI verbunden ist, zu bestimmten Zwecken, sondern als Experten. Und in dem Fall wurde KI als Lebensratgeber-Experte verwendet. Der Fall behandelt oder ist der Fall einer Amerikanerin, Julie Nice heißt die. Eine Texanerin oder aufgewachsen in Texas, war so in der Tech-Branche dann tätig bis vor kurzem und hat aber dann Burnout, Depression, also sie nennt es ein Burnout, riesen Burnout gekriegt, wollte nicht mehr aufstehen, hat nichts mehr tun können, tun wollen und hat dann ChatGPT um Rat gefragt. Er hat dann ChatGPT gefragt, was sie tun soll. Und ChatGPT hat dann gesagt, sie soll nach Uzès in Frankreich ziehen. Das ist eine kleine Stadt, Südfrankreich, glaub 8000 Einwohner oder so. Und die kannte die Stadt nicht. Also die Julie Nice, die kannte Frankreich, die hat ein paar Jahre in Paris gewohnt, aber sonst davor, Jahre davor, und kam dann auch wieder zurück in die USA. Und kannte also diese Stadt nicht, hat dann ihre Sachen gepackt, flog nach Frankreich, nach Nizza mit zwei Koffern, ist dann mit dem Zug irgendwie nach, weiß nicht, Bordeaux oder irgendwo hingefahren und hat sich da ein Auto gemietet und ist dann nach Usée gefahren. Und da lebt sie seitdem, das war glaube ich vor 2 Jahren oder so.
Ja.
Und da lebt sie, ist total happy, wie sie schreibt, weil sie sagt, da ist das Leben entschleunigt. Ja, da hat sie eben auch Zeit, dann mal ins Café zu gehen und da Kaffee zu trinken. Und ja, so Entschleunigung ist das, was jetzt in ich habe das auf CNN auch gelesen jetzt. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Ja, und das ist natürlich jetzt, man kann sich das vorstellen, dass man so in Frankreich lebt. Also das ist mir durchaus einleuchtend. Aber der interessante Fall ist ja, dass sie ChatGPT um Rat gefragt hat. Sie sagt da, I let ChatGPT choose. Ich ließ ChatGPT entscheiden oder auswählen, wo ich hin sollte. Ja, was ist deine Reaktion drauf oder vielleicht erste Gedanken dazu?
Ui. Also mein erster Gedanke dazu ist, dass ich sagen würde, das stimmt ja nicht, dass sie ChatGPT hat entscheiden lassen, sondern das hat sie ja immer noch selbst entschieden und getan. Aber ich weiß natürlich, was sie damit sagen will. Ne?
Sebastian, warte. Also die Situation war so, dass ChatGPT irgendwie rausgefunden hat und 2 Städte gefunden hat, wo sie hinziehen kann. Und dann wusste sie nicht welches, sie kannte keine der Städte und hat dann gesagt, in welche Stadt soll ich gehen? Und dann hat ChatGPT gesagt, nach Usée. Also dieses Choose, Entschuldigung, da war ich ungenau. Genau.
Aber dass sie es tatsächlich gemacht hat, ne, ist ja dann trotzdem immer noch ihre Entscheidung gewesen und sie hat es dann durchgezogen, sie hat den Umzug gemacht und so weiter. Was halte ich davon? Also irgendwie seltsam natürlich, ne, würde ich sagen. Ich versuche mir gerade zu überlegen, wenn man jetzt in so einer Lebenssituation ist und man unterhält sich darüber zum Beispiel mit einem sehr guten Freund, ja, und der würde dann sowas in der Art sagen. So, ich kenne das vielleicht, ne, hier und da ist es doch toll und da ist es doch toll, ne. Guck doch mal, dass du rauskommst oder sowas. Sowas kann man sich ja vorstellen. Aber auch dann wär's doch irgendwie komisch, dass diesen Freund in diesem Sinne entscheiden zu lassen oder das einfach so zu nehmen und zu machen auf der Basis, ne? Und meine Intuition wäre, dass ich sozusagen mit Blick auf ChatGPT eigentlich noch seltsamer finde. Weil dieses System ja eben nichts weiß. Also dieser Freund im Vergleich, ja, der weiß ja tatsächlich etwas über dich. Ja? Der hat vielleicht auch gute Intentionen, will dir helfen, dass es dir besser geht, ne, wenn du in dem Fall jetzt gerade in einem Burnout bist, all das kann man ja über ein Large Language Model wie ChatGPT nun gerade nicht sagen.
Ja.
Also das finde ich, erstmal sehr seltsam. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Was sagst du dazu?
Ja. Ich merke ja schon, du versuchst auch irgendwie das erstmal auf den Punkt zu bringen oder auf den Begriff zu bringen, in eine Sprache zu fassen, was du fühlst. Es geht mir ähnlich. Ich glaube, meine erste Reaktion war, das ist doch komisch. Also ich würde nie und habe auch noch nie für so ernste Themen oder für so lebenspraktische Entscheidungen jetzt ChatGPT gefragt. Käme mir auch jetzt gar nicht als erstes in den Sinn.
Ja.
Aber das ist etwas, da bin ich vielleicht noch in der Mehrheit, aber in der geringer werdenden Mehrheit, denn es zeigt sich, wie Umfragen gegeben haben, dass tatsächlich, ich glaube, also die letzten Zahlen, die ich jetzt recherchiert habe, ist, dass 1/3 der Jugendlichen in den USA zum Beispiel ChatGPT für, wie es heißt, Serious Conversation, also für so Beziehungsfragen irgendwie nutzen, ChatGPT bitten, irgendwie so den Trennungstext mit dem man sich von dem Freund der Freundin trennt, dann zu verfassen und sowas. Also nutzt, also das,
das würde ich ja lieber Claude fragen. Nein. Ja.
Genau. Nein. Claude, der gute Freund. Naja, also, aber was ich sagen will, ist, das ist natürlich schon eine Menge. Klar, immer nur noch ein Drittel, aber es ist halt ein Drittel. In Europa sieht es auch nicht viel anders aus. Da hat jetzt eine Umfrage, die ich gesehen habe, wir verlinken es auch, 18% der Leute gesagt, so für Lebensfragen haben sie schon mal so eine KI genutzt, wie ChatGPT. Und immerhin 9% sagen, sie nutzen es als Ersatz für Therapie. Das hat natürlich jetzt nochmal eigene Probleme, so Medizinprodukte und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht, also ein bisschen ausklammern gerade. Im Moment möchte ich darauf hinweisen, ich hätte das nicht gemacht, ich würde das nicht tun, aber es tun offenbar viele Menschen. Das ist vielleicht eine erste Beobachtung. Und ich glaube, dann hast du völlig recht. Das ist ja irgendwie, also komisch und auch nicht vergleichbar mit dem Gespräch, das man mit einem Freund oder einer Freundin hätte über solche Fragen. Weil ich glaube, das Gespräch dann so aussehen würde, dass der Freund vielleicht auch nochmal befragen würde, ja. Macht es denn Sinn, dass du weggehst oder so? Man muss jetzt der Vollständigkeit halber sagen, die Julie Nice hat offensichtlich eben, weil sie Frankreich kannte, sich schon überlegt, ich könnte nach Frankreich ziehen. Das ist für mich das Traumland. So. Und wo soll ich denn da hingehen? So. Also, aber der Freund würde da vielleicht ansetzen und nicht sagen, also ChatGPT sagt, okay, dann rechne ich mal, wo ist eine gute Lebensqualität, bla 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 bla, was es halt so in seinen Datenmengen findet. Also Usée oder die andere Stadt, habe ich es vergessen, irgendeine andere Stadt. Und dann Usée. Und der Freund, die Freundin würde ja vielleicht doch sagen, meinst du, es ist der richtige Weg, jetzt irgendwie auszuwandern? Könnte gut sein, aber überleg dir doch nochmal irgendwie so. Also würde nicht sofort, denke ich, irgendwie dem Wunsch sozusagen stattgeben. Das ist vielleicht das, was du meintest auch. Oder was so der Vergleich mit dem, ich sage mal, menschlichen Freund der Freundin unterscheidet von so ChatGPT. Und ich glaube, das macht das Ganze so ein bisschen weird, irgendwie ChatGPT zu befragen, oder?
Genau, also in dem einen Fall ist es eben ein Austausch mit einer Person, der man auf eine ganz bestimmte Art und Weise ja auch vertraut und die man kennt und die einen kennt. Und eben genau wie du sagst, vielleicht erstmal hinterfragen würde, also jetzt bist du ja gerade in dieser und jenen Situation, ne? Ist das jetzt das Richtige oder solltest du mit deinem Burnout, weil du das gerade in dem Beispiel beschrieben hast, ne, vielleicht jetzt nicht erst was anderes machen, ja, oder wie auch immer, also und wie gesagt, da werden ja auch in einer Freundschaft ganz andere Interessen, nämlich an der anderen Person eben damit verbunden, ne? Und das kann man so einem System ja nicht zuschreiben. Ja, also ich, ja, also.
Das ist, ja, wenn ich da nur einhaken darf, da bin ich mir halt nicht sicher. Beziehungsweise frage mich, ob das halt jetzt eine Art Beschränkung ist, die Systeme jetzt aktuell haben. Oder ob es etwas ist, wo wir Menschen und oder die Menschheit erst noch lernt, also also eine Konversation gerade in diesem Rat geben. Deswegen finde ich, ist jetzt der Begriff irgendwie Rat geben jetzt irgendwie so lebenspraktische Ratschläge suchen und geben irgendwie so interessant, weil wir jetzt merken, okay, also ChatGPT kann man gut nutzen, um irgendwie Diagnose zu stellen, irgendwelche medizinischen Bilder auszuwerten oder irgendwelche, was weiß ich, meine Texte zu verbessern, die ich geschrieben habe oder mir mal einen Text aufzusetzen für irgendwas. Okay, also für sowas läuft's, aber für Gespräche, obwohl es den Anschein hat, wir sprechen, wir halten Konversationen mit diesem Chatbot, ist es nicht so wirklich. Aber vielleicht ist es nur eine temporäre Frage. Also das erledigt sich irgendwann, weil wir merken, okay, dann müssen wir die Chatbots jetzt doch irgendwie anders programmieren. Vielleicht brauchen wir so ein bisschen so eine Spule drin, dass er nicht immer nur...
Ja, aber das verschiebt jetzt ja so ein Stück weit. Also klar, ne? Also man kann natürlich darüber spekulieren, ob die Fähigkeiten in Anführungsstrichen oder die Leistungsfähigkeit solcher Systeme in einigen Jahren vielleicht ganz anders aufgestellt sein wird, als sie es jetzt ist, ne? Aber es geht ja jetzt ja darum, das zu beurteilen, wie der Umgang mit solchen Systemen mit Blick auf den technischen Stand jetzt ist und ob das sozusagen jetzt ein angemessener Umgang mit solchen Systemen in dem Sinne ist, dass man sie richtig versteht oder versteht, was die eigentlich leisten. Ne? Und klar ist ChatGPT in den letzten Jahren schon sehr viel leistungsfähiger geworden oder auch andere Systeme, indem sie jetzt auch, wenn man sie einen Text aufsetzen lässt, jetzt auch zitieren können und Literatur finden können und sozusagen letztlich recherchieren können. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind es ja immer noch eben Modelle, die Antworten oder die sozusagen die Angemessenheit von Antworten einfach nur statistisch berechnen. So könnte man es ja vielleicht zusammenfassen, ja. Und das scheint mir eben etwas, scheint sozusagen der Kern dessen zu sein, warum ich das ganz anders beurteilen würde, als wenn ich mich eben mit einem Freund darüber unterhalte. Ja. Genauso, ja. Wenn ich eben, weil du das jetzt, also wenn ich jetzt eben so ein System den Promptgeber einen Trennungsbrief zu schreiben und vielleicht noch ein paar Informationen dazu gebe, was das für eine Beziehung ist und warum ich mich da jetzt trennen möchte und, dann wird da halt trotzdem relativ generisches Zeug bei rauskommen. Ja. Das, ja. Ne? Also weißt du, wie ich meine?
Ja.
Da das in der Bewertung das jetzt so zu nutzen, würde ich sagen, muss man doch einfach sagen, das verkennt dann, was diese Systeme eigentlich können, was sie nicht können. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu, was weiß ich, eben den von dir genannten medizinischen zum Beispiel Entscheidungsunterstützungssystemen, weil es da, also das ist ja erstens auch kein ChatGPT, ne, sind ja andere Systeme, aber da geht es ja tatsächlich darum, mit Blick auf ganz bestimmte Daten und Informationen, ne, über die Modelle entwickelt wurden, ganz bestimmte Aussagen mit einer möglichst hohen Trefferwahrscheinlichkeit, sage ich jetzt mal, zu treffen. Ja, da geht es ja nicht darum, sich in jemanden einzufühlen oder jemanden in diesem Sinne wie bei lebenspraktischen Fragen jetzt zu beraten, ja, sondern da geht es dann einfach darum, deutet dieses Bild darauf hin, dass wir es hier zum Beispiel mit einem malignen Tumor zu tun haben oder eben nicht. Ja, das ist was ganz anderes, soll ich jetzt nach, jetzt habe ich den Namen der Stadt schon wieder vergessen. Üse.
Oder Starnberg.
Also, genau, soll ich nach Starnberg ziehen oder nicht? Ich würde sagen, nein, aber das ist ein anderer. nein, also weißt du, was ich meine?
Ja. Das ist ein guter Punkt, dass du da nochmal darauf hinweist, dass das ja ganz andere Funktionalitäten unter der Maschine sozusagen sind oder hinter der Maschine, jetzt ChatGPT oder irgendwelche Diagnosealgorithmen. Jetzt auf der Ebene der Interaktion ist die natürlich in gewissem Sinne ähnlich. Wenn man es ganz abstrakt formulieren will, ich möchte gerne eine Antwort auf eine Frage oder auf ein Problem oder in dem Kontext, in diesem Handlungskontext. Ja, ich bin ein Arzt und will wissen, genau wie du sagst, hat der Patient irgendwie jetzt Krebs oder nicht Krebs oder irgendwas? Und im anderen Fall halt eine lebenspraktische Frage. Aber die Maschine, die mir diese Antwort bietet, die funktioniert anders. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, wie du ja auch sagst, im Hier und Jetzt mit diesen Geräten umzugehen.
Ja, ja.
Ich bin nur deswegen so ein bisschen skeptisch, weil ich mir manchmal denke, aber die Geräte funktionieren natürlich in Zukunft auch nicht anders.
Also
so ein ChatGPT, wissen wir nicht. Nee, hast du recht. Ja, aber sie könnten ähnlich funktionieren. Ich könnte dem Modell nur sagen, pass auf, wenn so und so solche Anfragen kommen, dann reagier doch bitte nicht so, dass du einfach diese Anfrage für gegeben hinnimmst, sondern irgendwie frag nach oder gib sozusagen mehrere Möglichkeiten an und das ist ja etwas, was man auch in anderen Kontexten versucht, den Maschinen mitzugeben, sozusagen Unsicherheit selber darzustellen. Ja? Und man könnte ja der Maschine sagen, in diesem Fall stell Unsicherheit dar. Weil, du hast gesagt, das ist nur so ein statistischer Papagei, sagt man ja. Also im Prinzip, völlig richtig, berechnet es die wahrscheinlichste Buchstaben- und Wortkombination, die auf meine Eingabe wohl am besten passt. Und der zweite Teil ist, basierend auf dem Korpus an Wort- und Buchstabenverbindungen, die ich bereits kenne. Ja, also mit dem Datensatz, mit dem der Algorithmus trainiert worden ist.
Ja.
Und der kann natürlich, ich meine, der wird immer mehr ausgebreitet, der wird dummerweise irgendwann auch KI-generierte Texten, also irgendeinen Schrott als Datenbasis haben. Das heißt, das ist nochmal ein eigenes Problem. Aber das könnte ja doch irgendwie eine sehr, sehr breite Basis sein, die eben auch solche Interaktionen, wie wir sie uns wünschen von Menschen, sozusagen beinhaltet. Und dann ist es, glaube ich, was anderes. Das finden wir natürlich nur heraus, wenn wir jetzt mal den Fehler begehen, ich sage mal in Anführungsstriche, den zu nutzen, als wäre es ein Mensch. Und dann sehen wir, okay, so richtig funktioniert es noch nicht.
Ja.
So, also Obacht, tatsächlich, genau. Und was ich aber noch dazu fügen wollen würde, habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Eieieiei.
So viel Themen, die ich dir gern sagen
ja, aber vielleicht,
wollen
vielleicht
würde.
Ja, vielleicht kommst du ja gleich wieder drauf. Also ich finde, aber da sind wir dann wahrscheinlich gar nicht so weit voneinander weg, ne? Weil du ja genau das sagst, was ich glaube ich gemeint habe, nämlich wir nutzen oder wenn wir solche Systeme beispielsweise für solche Ratschläge oder zur Beantwortung lebenspraktischer Fragen, die wir gerade haben, nutzen, dann treten wir ihnen ja gegenüber und nehmen sie auch zunehmend so wahr, als würden sie mindestens ähnlich wie Menschen auf uns reagieren. Das ist, was ja auch schon nicht zutrifft, ne? Also, und ich glaube, da liegt tatsächlich ein Problem. Na, jedenfalls so lange, also da könnte man jetzt auch noch, ne, es gibt ja zum Beispiel auch in der Pflege bestimmte Roboter, die dann eingesetzt werden, zum Beispiel für demente Patientinnen, ja. Oder für generell für Patientinnen, für ältere Patientinnen, die vielleicht nicht mehr so viel Kontakt zu Angehörigen haben, ja, um da sozusagen so ein bisschen ein Gefühl von Geborgenheit oder Wohligkeit oder sowas zu erzeugen, ja. Das finde ich tatsächlich, da kann man auch drüber diskutieren, ja. Das finde ich aber schon wieder ein Stück weit was anderes, als wenn sich eben, wie du das ja gerade gesagt hast, in der Statistik eben Jugendliche in Fragen, zum Beispiel, soll ich mich von meinem Partner, von meiner Partnerin trennen und wie mache ich das jetzt an einen Chatbot wenden? Na?
Mhm.
Mhm. Also, ja. Also da kommt man nicht weiter, Andreas.
Da kommt man nicht weiter, das stimmt. Mir ist jetzt auch noch eingefallen, was ich noch sagen wollte. Vielleicht passt es tatsächlich dazu. Also es bleibt ja, glaube ich, jetzt trotzdem eben bei uns beiden so dieses Unbehagen bestehen bei Situationen, wo wir eben in Lebensfragen oder vielleicht auch in Krisen doch ChatGPT verwenden oder Claude oder irgendeine andere KI, weil wir sagen, irgendwie ist es noch nicht so, eben es funktioniert noch nicht so richtig, es ist eben noch nicht eine menschliche Interaktion und repräsentiert oder hat noch nicht die Elemente, die wir uns vielleicht auch tatsächlich von dem freundschaftlichen Gespräch oder von einem Gespräch zwischen Menschen, die solche Gespräche führen, hat. Also, aber glaube ich, nicht nötig ist, und du hattest das vorher mal in einem Satz angedeutet, und da wollte ich jetzt vielleicht nochmal nachhaken. Du hast gesagt, ja, die sind halt nicht empathisch, ja, diese Maschinen. Genau, weil sie letztlich nur halt gucken, was steht denn in meinem Datensatz drin, was man so macht bei solchen Fragen, und dann gebe ich das aus. Und ich frage mich halt immer, also ich glaube, man kann schon sozusagen bedeutungsvolle Gespräche führen, so ist meine Intuition zumindest, auch wenn das Gegenüber nicht zwangsläufig ein Wesen ist, das Empathie,
das stimmt,
wie die Astronauten und Astronautinnen jetzt auf der Artemis 2 zeigen.
Das,
das ist natürlich super, aber so der Chatbot im Pflegeheim, den du gerade nennst, ja, ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich glaube, es muss nicht immer ein, sagen wir, full-blown Mensch dahinter stecken, sage ich mal, um trotzdem bedeutungsvolle Interaktion und Kommunikation zu
führen. Da gebe ich dir recht, wobei das eben in dem Pflegeheim auch nochmal ein ganz anderer Fall ist. Den sollten wir, glaube ich, nochmal beiseite tun. Ne? Ich wollte damit nur sagen, dass es, glaube ich, grundsätzlich Abstufungen gibt in der Beurteilung. Ja? Und natürlich kann es auch bedeutungsvolle Gespräche ohne Empathie geben. Ja, weiß ich nicht. Putin spricht mit Orban, ne?
Jetzt sprechen sie nicht mehr.
Ganz ernst, also wenn wir uns zum Beispiel in einem wissenschaftlichen Diskurs befinden, dann sind das natürlich gehaltvolle und bedeutungsreiche Gespräche, ohne dass die jetzt primär auf Empathie basieren oder damit zu tun haben. Ja, weil es einfach in diesem Inhalt nicht darum geht, ja? Jetzt primär. Aber trotzdem würde ich doch sagen, dass wir uns in solchen Diskussionen oder wenn wir jetzt eben so miteinander diskutieren, ja, dass wir da doch Eigenschaften im Gegenüber voraussetzen, die aufgrund der Verfasstheit solcher Systeme, die du ja gerade auch nochmal beschrieben hast, eben noch zumindest nicht vorhanden sind. Ja? Und zwar schon mit Blick darauf, dass solche Systeme eben, wie du es ja gerade gesagt hast, nur sozusagen die am wahrscheinlichsten adäquate oder angemessene Antwort berechnen und ausgeben. Ja? Und wenn wir jetzt über etwas diskutieren, dann verfolgen wir ja im besten Falle ein Ziel, ne? Nämlich, dass wir einem Punkt näher kommen wollen, dass wir den anderen überzeugen wollen, vielleicht auch, dass wir einen Diskurs führen wollen, dass wir ein Ziel erreichen wollen. Also da kann man sich ja vieles vorstellen. Und auch das ist ja in diesem Fall nicht gegeben, also zumindest auf einer Seite nicht.
Ja. 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 Und ich glaube, zusätzlich genau daran anschließend würde ich sagen, Empathie in solchen Gesprächen, lebenspraktischen oder vielleicht eben auch im inhaltlichen Austausch, die haben ein Ziel vielleicht, wie du sagst, und vor allem deren Angemessenheit oder Adäquatheit bestimmt sich nicht nur nach in unserem Fundus an Sprache vorgegebenen Wortkombinationen, sondern das ändert sich dynamisch und hat eben auch andere Kriterien. Genau. Ich weiß, es ist ein bisschen komplexer Gedanke, aber es kann eben auch sein, dass etwas an deiner Situation mir so zu sein scheint, dass ich denke, nee, pass auf, ich kann jetzt dir nicht wirklich raten, nach Frankreich zu ziehen, sondern vielleicht muss ich was anderes rauskitzeln. Ich muss dir jetzt noch nicht mal sagen, aber ich muss irgendwie versuchen, dir zu helfen, auf einen Gedanken zu kommen oder eine andere Sicht zu auf die Dinge zu kriegen, die dir dann irgendwie vielleicht nochmal neue Perspektiven haben. Und das ist nicht sozusagen vorgegeben in dem, was man wohl so typischerweise sich an Inhalten an den Kopf wirft, sozusagen. Das ist eher was Außersprachliches vielleicht, sozusagen, oder? Ist ein bisschen komplex, aber vielleicht ist es das, was du mit Zielen meintest.
Nee, das ist, glaube ich, nochmal was anderes, aber das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ja, das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Es grenzt vielleicht an das, was ich meinte. Es ist eher der Punkt, den wir am Anfang schon mal hatten, dass eben das Gegenüber in einem Gespräch eben auch Ziele haben kann. Und wenn es um so ein Gespräch geht, wo ich zum Beispiel einen Freund um Rat frage oder einfach eine Lebenssituation schildere oder was auch immer, dann kann eben ein Ziel dieses Freundes darin bestehen, mit Blick aber in, könnte man ja sagen, auf mein Wohlergehen, ja, auf verschiedene Arten und Weisen mich dahin zu bringen, über das nochmal nachzudenken.
Ja.
Weil er sie eben denkt, dass das eigentlich in meinem Sinne, also fürsorglich einfach, ne? Dass das in meinem Sinne eigentlich wäre, darüber nochmal nachzudenken oder sich vielleicht doch anders zu entscheiden. Und diese Art von Zielen kann ja ein solches System gar nicht haben. Also man könnte natürlich versuchen, entsprechende Systeme zu entwickeln, die mit Blick auf, ne, die sozusagen fürsorgliche Antworten geben. Aber auch das wäre ja immer noch etwas anderes, als ein Fürsorgegedanke im Rahmen einer Freundschaft, der Freund ja sozusagen selbst entwickelt hat. Ne?
Ja.
Also ja.
Und ich finde es super. Also ich finde es sinnvoll. Vielleicht könnte man dann sagen, also jetzt, wenn wir uns die Frage stellen, sollen wir ChatGPT denn so als Lebensratgeber nutzen? Dann würde ich, also wäre meine Antwort drauf, jein, sagen. Ich würde das nicht grundsätzlich ausschließen, weil es kann schon sein, dass man, wenn jetzt der ChatGPT mir sagt, zieh nach Frankreich, dass das eine Möglichkeit ist, eine Option ist. Aber ich glaube, es darf eben nicht so als Ratgeber verstanden werden, der dann wirklich auch mir letztlich die Entscheidung abnimmt. Ja, du hattest ganz am Anfang gesagt, ja, aber entschieden hat ja die Person selber. Genau. Also es darf nicht die Entscheidung genommen werden, aber es kann eine Option sein, die vielleicht so ein bisschen sozusagen als objektives Gegenüber mir sozusagen eine Handlungsmöglichkeit, eine mögliche Welt, einen möglichen Weltverlauf sozusagen darstellt, zu dem ich mich aber verhalten muss. Letztlich muss ich das ja zu dem, was mein Freund sagt, auch, oder meine Freundin oder mein Partner, mein Gesprächspartner, muss ich mich ja auch dazu verhalten. Im menschlichen Gespräch funktioniert es nur subtiler oder da haben wir mehr Möglichkeiten und kommunikative und eben Handlungsmöglichkeiten. Aber ChatGPT kann es auch. Und ich glaube, wir müssen nur, und das ist wieder dein Punkt, den du vorher genannt hast, wir dürfen das nicht einfach unkritisch nutzen, ohne zu wissen, wie das funktioniert, einfach als Lebensratgeber, sondern wir können es nutzen als eine Form, als ein Ausblick auf eine mögliche Welt, zu dem wir uns verhalten müssen und prüfen müssen, passt es zu meinen Lebenszielen, gibt es nicht noch andere auch und so weiter.
Und genau, glaub, da liegt die Gefahr, also da würde ich dir völlig recht geben, ne? Das Ganze kann in diesem Sinne funktionieren, aber das setzt ja auch ein gewisses Verhältnis der Nutzenden zu solchen Systemen voraus. Und ich glaube, diese Statistik, die du da am Anfang zitiert hast, die kenne ich nämlich auch. Und ich glaube, dass vielfach eben genau diese kritische Distanz dann nicht da ist.
Ja.
Also, dass die Leute tatsächlich davon ausgehen, dass sie jetzt da quasi einen Berater in lebenspraktischen Fragen vor sich haben. Ja.
Ja.
Und damit ist natürlich eben das, also die Interpretation, wie du sie jetzt gerade präsentiert hast, gar nicht erst gegeben. Ne?
Ja.
So.
Ja.
Und dann wird es, glaube ich, gefährlich.
Völlig richtig. Und darf ich da noch einen Gedanken anschließen, der genau daran anschließt, einer meiner ersten oder der zweite Gedanke, den ich dann hatte zu diesem Beispiel der Amerikanerin, die dann nach Frankreich zieht, war: Das ist natürlich, die ist natürlich schon in einer sehr privilegierten Position. Sie kann das einfach tun. Offensichtlich hat sie Erspartes, mit dem sie dahin fliegen kann und eine Weile leben kann. Ich glaube, das braucht ja auch eine Weile. Ich hatte dann jetzt einen YouTube-Kanal gemacht und wird da schon Einnahmen haben. Aber das ist natürlich sehr, sehr privilegiert. Ja, da kann ich mich dann einfach einlassen und sagen, ja, ich mache das als Abenteuer. Hat sie ja explizit gesagt, das ist ein Abenteuer, das ChatGPT da vorgibt. Und das können aber natürlich sehr, sehr viele Menschen nicht machen. Also die überwiegend die Mehrzahl kann nicht einfach auf Erspartes zurückgreifen, den Beruf und alle alle Bindungen abbrechen und dann woanders hinziehen. Ja. Und dann wird es nämlich gefährlich, das ist der Punkt, den ich machen möchte, wenn wir das nutzen in alltäglichen Entscheidungen, die vielleicht nicht so lebensgroß sind, ja, und ich dann einen YouTube-Kanal draus machen kann, sondern die vielleicht viel kleiner sind, lokaler in meinem Alltag, aber hier vielleicht, soziale Beziehungen dann abbrechen, weil ChatGPT mir sagt, ich soll Schluss machen mit meinem Freund, mit meiner Freundin, oder ich soll einfach verschwinden oder was weiß ich. Und ich glaube, dann wird es ohne dieses Bewusstsein, was du genannt hast, auch wirklich gefährlich, glaube ich.
Genau, aber daran, ich völlige Zustimmung, ne? Also da haben wir tatsächlich, völligen Konsens. Aber ich finde dieses Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, sie hatte eben die entsprechenden Reserven, konnte das dann eben auch machen, ja, finanzieller Art. Auch das ist ja ein sehr gutes Beispiel. Angenommen, das wäre jetzt nicht der Fall gewesen, dann hätte ein Freund wahrscheinlich auch mal sowas gesagt wie, ja, aber wie willst du das überhaupt finanzieren? Ne? du musst ja dann auch irgendwie leben da in Frankreich, ne? Du musst ja erstmal da hinkommen. Du musst ja erstmal, also solche Dinge, ne? Also wirklich so ganz, da wird es ja ganz pragmatisch jetzt, ne? Ganz praktisch. So. Sowas kann ein System, also vielleicht sagst, kannst dir dann noch vorrechnen, womit du rechnen musst, ne? Welche Ressourcen du parat haben solltest, ja. Aber das ist ja auch also was ganz anderes als eben diese Auseinandersetzung, ne? Jetzt überleg doch nochmal, kann das wirklich funktionieren? Ist es vernünftig, in deiner Situation, mit deinem Burnout, dich in diese Situation zu begeben und so weiter, ne?
Ja, ja, genau, es sind eigentlich zwei Punkte.
Ja.
Also, vielleicht kann ich zum Schluss, weil ich sehe gar nicht, heute haben wir sehr, sehr viel Harmonie und wenig Dissens. aber das ist doch auch mal schön. Aber vielleicht kann ich zum Schluss nochmal eine Studie anbringen, die, glaube ich, genau den Punkt deutlich macht oder verschärft, dass wir sehr Acht geben müssen auf und sehr viel Bildung an sozusagen verbreiten müssen, damit eben so ein fehlerhafter und potenziell schädlicher Umgang dann eben nicht passiert. Es gab jetzt kürzlich erst, vielleicht hast du es auch gelesen, ging es ein bisschen durch die Presse auch, so eine Studie in Stanford wurde die gemacht, die untersucht hat das Phänomen des Speichelleckens, Sycophancy. Hört man jetzt öfters, wenn es um Chatbots geht. Das beschreibt das Phänomen, dass Chatbots immer einem Recht geben.
Ja.
Also egal, was man sagt, ja, ob man jetzt nach Frankreich will, sagt es ja, dann geht in diese Stadt.
Ja.
Oder eben andere Dinge. Auf Reddit gibt es wohl so eine Seite, die heißt Am I the Asshole, wo Leute sozusagen irgendwie ein Verhalten beschreiben und dann andere Nutzer fragen, ob sie richtig lagen oder nicht richtig lagen.
Ja.
Also da, wenn man Chatbots mit diesen Fragen füttert, dann sagen die immer, ja, du hast recht gehabt. So. Also sie wollen einem immer sagen, sie sagen, die kritisieren einen nicht und fordern einen heraus, was ja, wie du jetzt eben gerade auch nochmal deutlich machst, das, was ein Freund vielleicht, eine Freundin vielleicht macht. Die Studie hat es untersucht und ist wirklich zu dem fast erschreckenden Ergebnis gekommen, dass die Mehrzahl, überwiegend die Mehrzahl der Leute tatsächlich dieser Sycophancy, diesem Speichellecken anheimfällt sich dann auch noch gut dabei fühlt und den Rat, in Anführungsstrichen, den die Chatbots geben, für vertrauenswürdig erachten. Das heißt, es ist nicht so, wie wir das jetzt gern hätten, nach unserem heutigen Gespräch, dass die Leute damit reflektiert umgehen, vielleicht das als einen Input nutzen, sondern sie finden es gut, die gehen dahin. Und dann gehen nämlich das verloren, was du eingangs auch gesagt hast, vielleicht soziale Skills. Ja, dass wir halten es ja dann vielleicht irgendwann nicht mehr aus, wenn wir mit einem Freund, mit einer Freundin reden, die uns vielleicht herausfordert. Ja, blöd, wenn die irgendwie auch noch uns kritisiert, dann gehe ich lieber zum Chatbot.
Ja,
der sagt nämlich immer das, was ich hören will. Und ich glaube, dann geht sehr viel, all das, was du vorher genannt hast, eigentlich an Empathie und an sozialen Fähigkeiten, geht dann verloren. Die Studie untermauert eindrücklich, dass wir leider schon sehr, sehr auf dem Weg in so eine Welt sind, in die Welt des falschen Umgangs mit ChatGPT. Und lustigerweise sagen die Autoren, sagen dann, ja, was können wir jetzt machen? Also geeignetes Prompting ist richtig. Tatsächlich, also man kann wohl den Prompt schon auch so setzen, dass es nicht zwangsläufig zu dieser Sycophancy, diesem Speichellecken kommt. Und dann sagen sie aber einfach, wir sollen ChatGPT nicht für, oder solche Chatbots nicht für lebenspraktische, für derartige Fragen nutzen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch etwas, was so ein bisschen bei uns jetzt heute rumgeschwirrt ist.
Denke ich auch. Ja, Andreas, aber das ist doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Und damit können wir vielleicht zum einen nochmal auf unsere Social-Media-Aktivitäten hinweisen. Ne? Findet ihr alles im Linktree in den Shownotes ganz unten. Schreibt uns vielleicht auch, was euch gefällt am Podcast, aber vor allen Dingen auch, was euch nicht so gut gefällt. Kritisiert uns, schreibt uns Wünsche, welche Themen ihr gerne hören würdet oder welche vielleicht auch nicht. Da freuen wir uns
überall. Gerne auch ohne den Chatbot dazu zu benutzen. Genau. Da freuen wir uns natürlich über menschliches Feedback.
Ganz besonders freuen wir uns über eure Meinung.
Ja. Unter Freunden und Freundinnen.
So ist es, genau. Unter Dissenspflegenden sozusagen.
Genau, ja, sehr gut.
Andreas, dann kommen wir natürlich abschließend wie immer zur wichtigsten Kategorie dieses Podcasts.
Genug der Vorrede.
Genug der Vorrede, genau. Ja. Zu unseren wöchentlichen Musiktipps. Andreas, Horstohren.
Immer muss ich anfangen.
Ja, natürlich, klar.
Das hat sich jetzt so reingespielt.
Ja.
Okay.
Wie du die Begrüßung machst.
Mache ich auch den ersten.
Machst du auch den ersten Musiktipp.
Also, ich habe das ganz schnell. Das ist im Prinzip ein Nachtrag, den ich heute liefern muss. Wir hatten ja am Ende des vergangenen Jahres die wunderbare Sendung mit den besten Songs und Platten, die wir kennen, die wir uns da vorgestellt haben. Und da habe ich dummerweise ein Lied vergessen.
Das kann ja nicht sein, Andreas.
Jetzt ist mir das schon häufig gekommen, dass ich immer wieder an diese Liste dachte, ja, das hätte da eigentlich auch rein müssen. So. Also in Klammern, wir werden das auf jeden Fall, wir werden sozusagen die Liste ergänzen müssen in einer weiteren Sendung. Aber das jetzt nochmal nur für die Zukunft. Ich habe heute eine Ergänzung dabei, die ich jetzt gerne nachreichen möchte. Mhm. Ein Lied, was ich wirklich, wirklich einfach gigantisch finde und mir tausendmal hintereinander anhören kann. Habe ich kürzlich auch gemacht, haben meine Kinder dann gesagt, das hast du jetzt schon tausendmal gehört nacheinander. Und das geht wieder in die Richtung der Schnulzen. Eins der schönsten Liebeslieder und der traurigsten Lieder überhaupt, die ich kenne, die Musik so eindrücklich diese Stimmung vor dem Ende irgendwie einfängt, auf eine ganz besondere Art. Das ist dieses Lied, kennt bestimmt jeder und jeder. Seasons in the Sun heißt das Lied, ganz bekannt eigentlich. Terry Jacks hat es gesungen, finde ich ein bombastisches Lied, Dramatik pur, Musik, Text. Habe ich früher ganz viel gehört, kann ich jetzt auch ganz viel hören und ihr, liebe Zuhörenden, werdet es jetzt hoffentlich auch hören, du Sebastian auch.
Ja, also auf jeden Fall. Das kenne ich tatsächlich, aber ich werde es mir jetzt trotzdem gleich nochmal anhören. Ist auf unserer Playlist und ich muss mir noch überlegen, auf welche Genre-Playlist ich es packe.
Genau. Wir bräuchten Oldies oder Schnulzen oder Liebeslieder,
ja,
oder?
Ja, ich glaube, es wird einfach Pop. Aber ich muss mir.
Also. ich kann ja dann auch rumwerkeln.
Genau, du kannst dann auch rumwerkeln, kannst dann wild verschieben.
Hast du denn mitgebracht?
Ich habe heute was anderes. Die letzten Wochen waren ja geprägt von Reggae und Rock aller Arten, durchsetzt von Schnulzen. Und ich habe mir gedacht, es muss mal wieder was Tanzbares kommen. Deswegen tanzen wir heute, zur Wahl in Ungarn vielleicht. Ich habe keine Ahnung.
Ja, sehr gut.
Und wir tanzen zu Shin Jalin und dem gerade erst erschienenen neuen Song Hairline Cracks. Da ist wieder mein Tanztipp, ne? Kopfhörer auf, volle Lautstärke. Wohnzimmer frei machen.
Ich wollte es gerade fragen, ja. Also diese Art tanzen. Genau. Sehr gut. Wunderbar.
Diese Art tanzen. Und dann habe ich aber noch was. Jetzt waren wir ja auch in den letzten Wochen zum Beispiel mit Angie de Poitrine, ne, eher so im wenig mainstreamig unterwegs, obwohl die ja gerade total abgehen jetzt in den letzten Wochen. Und deswegen muss ich jetzt auch noch mal einen Kontrapunkt setzen und wirklich, also mainstreamiger geht's nicht mehr, zumindest im deutschsprachigen Raum. Zum 70. Geburtstag von Herbert Grönemeyer, der ja wohl einfach nur ein cooler Typ ist, möchte ich gerne die jetzt gerade ganz frisch, auch jetzt in der Mediathek, ARD-Mediathek erschienene Dokumentation Grönemeyer, alles bleibt anders. Möchte ich dir empfehlen. Das ist eine super Doku. Guckt euch die an. Wirklich cooler Typ und auch, wenn man sich überlegt, aus welcher Zeit der kommt, ja, auch wirklich progressiver Typ. Ja, also das möchte ich auch nochmal empfehlen. Guckt euch das an.
Ja, wunderbar. Ja. Ich hab schon viel Positives gelesen über die Doku, und wenn der Tipp jetzt von dir noch so nachdrücklich kommt, dann ist es jetzt das Nächste auf meiner Watchlist. Vielen Dank, super, finde ich ganz wunderbar. Guck ich mir an, müssen wir auch dann nochmal drüber reden. Da fiel mir auch einiges dazu ein, machen wir jetzt heute nicht. Wir nehmen jetzt mal den Tipp mit, tanzen vielleicht zunächst, und wenn wir dann müde sind und entspannen, dann gucken wir uns die Doku an oder umgekehrt. Das
ja, dann hören wir uns erst den von dir vorgeschlagenen Song an und dann gucken wir uns die Doku an.
Ja, da, also genau, wir werden ja so rum, weil tanzen, wenn wir dann nicht mehr wollen.
Aber, genau.
Das kriegen wir irgendwie hin, und wir überlassen es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie sie es machen. Vielen Dank für den Tipp.
Ja, Andreas.
Dann.
Hast du noch was?
Naja, ich habe nichts mehr. Ich würde jetzt Feierabend machen.
Ja, das mache ich jetzt auch. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.